Teil 6 von Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Gelesen für Ligamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Kapitel 4, Abschnitt 3. Fridolin fand sich allein, und diese plötzliche Verlassenheit überfiel ihn wie Frost. Er sah sich um. In diesem Augenblick schien sich niemand um ihn zu kümmern. Vielleicht war jetzt noch die letzte Möglichkeit, sich ungestraft zu entfernen. Was ihn trotzdem in seine Ecke gebannt hielt, wo er sich nun ungesehen und unbeobachtet fühlen durfte, die Scheu vor einem ruhmlosen und etwas lächerlichen Rückzug, das ungestillte, quälende Verlangen nach dem wundersamen Frauenleib, dessen Duft ihn noch umstrich, oder die Erwägung, dass alles, was bisher geschehen, vielleicht eine Prüfung seines Muts bedeutet hätte und dass ihm die herrliche Frau als Preis zufallen würde, das wusste er selbst nicht. Jedenfalls war ihm klar, dass diese Spannung nicht länger zu ertragen war und dass er auf alle Gefahr hin diesem Zustand ein Ende machen musste. Wozu immer er sich entschlösse, das Leben konnte es nicht kosten. Er befand sich vielleicht unter Narren, vielleicht unter Wüstlingen, gewiß nicht unter Buben oder Verbrechern. Und es kam ihm der Einfall, unter sie hinzutreten, sich selbst als Eindringling zu bekennen und sich ihnen in ritterlicher Weise zur Verfügung zu stellen. Nur in solcher Art, wie mit einem edlen Akkord, durfte diese Nacht abschließen, wenn sie mehr bedeuten sollte als ein schattenhaft wüstes Nacheinander von düsteren, trübseligen, skurrilen und lüsternen Abenteuern, deren doch keines zu Ende gelebt worden war. Und aufatmend machte er sich bereit. In diesem Augenblick aber flüsterte es neben ihm »Parole«. Ein schwarzer Kavalier war unversehens zu ihm hingetreten, und da Fridolin nicht gleich erwiderte, stellte er seine Frage ein zweites Mal. »Dänemark«, sagte Fridolin. »Ganz recht, mein Herr, dies ist die Parole des Eingangs. Die Parole des Hauses, wenn ich bitten darf.« Fridolin schwieg. »Sie wollen nicht die Güte haben, uns die Parole des Hauses zu sagen?« Es klang messerscharf. Fridolin zuckte die Achseln. Der andere trat in die Mitte des Raumes, erhob die Hand, das Klavierspiel verstummte, der Tanz brach ab. Zwei andere Kavaliere, einer in Gelb, der andere in Rot, traten herzu. »Die Parole, mein Herr«, sagten die beiden gleichzeitig. »Ich habe sie vergessen«, erwiderte Fridolin mit einem leeren Lächeln und fühlte sich ganz ruhig. »Das ist ein Unglück«, sagte der Herr in Gelb, »denn es gilt hier gleich, ob Sie die Parole vergessen oder ob Sie sie nie gekannt haben.« Die anderen männlichen Masken strömten herein. Die Türen nach beiden Seiten schlossen sich. Fridolin stand allein da im Mönchsgewand mitten unter bunten Kavalieren. »Die Maske herunter«, riefen einige zugleich. Wie zum Schutz hielt Fridolin die Arme vor sich hingestreckt. Tausendmal schlimmer wäre es ihm erschienen, der Einzige mit unverlarvtem Gesicht unter lauter Masken dazustehen, als plötzlich unter Angekleideten nackt. Und mit fester Stimme sagte er, wenn einer von den Herren sich durch mein Erscheinen in seiner Ehre gekränkt fühlen sollte, so erkläre ich mich bereit, ihm in üblicher Weise Genugtuung zu geben. Doch meine Maske werde ich nur in dem Falle ablegen, dass Sie alle das Gleiche tun, meine Herren.« »Es handelt sich hier nicht um Genugtuung«, sagte der rotgekleidete Kavalier, der bisher noch nicht gesprochen hatte, »sondern um Sühne.« »Die Maske herunter«, befahl wieder ein anderer mit einer hellen, frechen Stimme, durch die sich Fridolin an den Kommandoton eines Offiziers erinnert fühlte. »Man wird Ihnen ins Gesicht sagen, was Ihre harrt und nicht in Ihre Larve.« »Ich nehme Sie nicht ab«, sagte Fridolin in noch schärferem Ton, »und wehe dem, der es wagt, mich zu berühren.« Irgendein Arm griff plötzlich nach seinem Gesicht, wie um ihm die Maske herunterzureißen, als plötzlich die eine Tür sich auftat und eine der Frauen, Fridolin konnte sich nicht im Zweifel darüber befinden, welche es war, da stand, in Nonnentracht, so wie er sie zuerst erblickt hatte. Hinter ihr aber in dem überhellen Raum waren die anderen zu sehen, nackt mit verhüllten Gesichtern, aneinander gedrängt, stumm, eine verschüchterte Schar. Doch die Türe schloss sich sofort wieder. »Lasst ihn«, sagte die Nonne, »ich bin bereit, ihn auszulösen.« Ein kurzes, tiefes Schweigen, als wenn etwas Ungeheures sich ereignet hätte. Dann wandte sich der schwarze Kavalier, der Fridolin zuerst die Parole abverlangt hatte, an die Nonne mit den Worten, »Du weißt, was du damit auf dich nimmst.« »Ich weiß es.« Wie ein tiefes Aufatmen ging es durch den Raum. »Sie sind frei«, sagte der Kavalier zu Fridolin. »Verlassen Sie ungesäumt dieses Haus und hüten Sie sich, weiter nach den Geheimnissen zu forschen, in deren Vorhof Sie sich eingeschlichen haben. Sollten Sie irgendjemanden auf unsere Spur zu leiten versuchen, ob es nun glückt oder nicht, Sie wären verloren.« Fridolin stand unbeweglich. »Auf welche Weise soll diese Frau mich auslösen?« fragte er. Keine Antwort. Einige Arme wiesen der Türe zu, zum Zeichen, er möge sich unverzüglich entfernen. Fridolin schüttelte den Kopf. »Verhängen Sie über mich, meine Herren, was Ihnen beliebt. Ich werde nicht dulden, dass ein anderes menschliches Wesen für mich bezahlt.« »An dem Los dieser Frau«, sagte der schwarze Kavalier nun ganz sanft, »würden Sie doch nichts mehr ändern. Wenn hier ein Versprechen geleistet wurde, gibt es kein Zurück.« Die Nonne nickte langsam wie zur Bestätigung. »Geh«, sagte sie zu Fridolin. »Nein«, erwiderte dieser in erhöhtem Ton, »das Leben hat keinen Wert mehr für mich, wenn ich ohne dich von hier fortgehen soll. Woher du kommst, wer du bist, ich frage nicht danach. Was kann es Ihnen, meine unbekannten Herren, bedeuten, ob Sie diese Faschingskomödie, und sei sie auch auf einen ernsthaften Schluss angelegt, zu Ende spielen oder nicht? Wer immer Sie sein mögen, meine Herren, Sie führen in jedem Fall doch eine andere Existenz als diese. Ich aber spiele keinerlei Komödie, auch hier nicht, und wenn ich es bisher notgedrungen getan habe, so gebe ich es jetzt auf. Ich fühle, dass ich in ein Schicksal geraten bin, das mit dieser Mummerei nichts mehr zu tun hat. Ich will Ihnen meinen Namen nennen, ich will meine Larve abtun und nehme alle Folgen auf mich.« »Hüte dich«, rief die Nonne aus, »du würdest dich verderben, ohne mich zu retten, geh!« Und zu den anderen gewendet, »hier bin ich, hier habt ihr mich, alle.« Die dunkle Tracht fiel wie durch einen Zauber von ihr ab. Im Glanz ihres weißen Leibes stand sie da. Sie griff nach dem Schleier, der ihr um Stirn, Haupt und Nacken gewunden war, und mit einer wundersamen, runden Bewegung wand sie ihn los. Er sank zu Boden. Dunkle Haare stürzten ihr über Schultern, Brust und Lenden. Doch ehe noch Fridolin das Bild ihres Antlitzes zu erhaschen vermochte, war er von unwiderstehlichen Armen erfasst, fortgerissen und zur Tür gedrängt worden. Im Augenblick darauf befand er sich im Vorraum. Die Tür hinter ihm fiel zu. Ein verlarvter Bedienter brachte ihm den Pelz, war ihm beim Anziehen behilflich, und das Haustor öffnete sich. Wie von einer unsichtbaren Gewalt fortgetrieben, eilte er weiter. Er stand auf der Straße. Das Licht hinter ihm erlosch. Er blickte sich um und sah das Haus schweigend daliegen mit verschlossenen Fenstern, aus denen kein Schimmer drang. »Dass ich mir nur alles genau einpräge«, dachte er vor allem, »ich muss das Haus wiederfinden, alles Weitere ergibt sich.« Nacht war um ihn, in einiger Entfernung über ihm, dort, wo der Wagen seiner warten sollte, leuchtete trübrötlich eine Laterne. Aus der Tiefe der Gasse fuhr die Trauerkutsche vor, als hätte er nach ihr gerufen. Ein Diener öffnete den Schlag. »Ich habe einen Wagen«, sagte Fridolin. Der Bediente schüttelte den Kopf. Sollte er davongefahren sein, so muß ich zu Fuß nach der Stadt zurückkehren.« Der Diener antwortete mit einer Handbewegung so wenig bedientenhafter Art, dass sie jeden Widerspruch ausschloß. Der Zylinder des Kutschers ragte lächerlich lang in die Nacht hinauf. Der Wind blies heftig, über den Himmel hin flogen violette Wolken. Fridolin konnte sich nach seinen bisherigen Erlebnissen nicht darüber täuschen, dass ihm nichts übrig blieb, als in den Wagen zu steigen, der sich auch mit ihm unverzüglich in Bewegung setzte. Fridolin fühlte sich entschlossen, auf alle Gefahr hin die Aufklärung des Abenteuers, sobald es anging, in Angriff zu nehmen. Sein Dasein, so schien ihm, hatte nicht den geringsten Sinn mehr, wenn es ihm nicht gelang, die unbegreifliche Frau wiederzufinden, die in dieser Stunde den Preis für seine Rettung bezahlte. Was für einen, das war allzu leicht zu erraten. Aber welchen Anlass hatte sie, sich für ihn zu opfern? Zu opfern? War sie überhaupt eine Frau, für die, was ihr bevorstand, was sie nun über sich ergehen ließ, ein Opfer bedeutete? Wenn sie an diesen Gesellschaften teilnahm, und es konnte heute nicht zum ersten Mal der Fall sein, da sie sich in die Bräuche so eingeweiht zeigte, was mochte ihr daran liegen, einem dieser Kavaliere oder ihnen allen zu Willen zu sein? Ja, konnte sie überhaupt etwas anderes sein als eine Dirne? Konnten alle diese Weiber etwas anderes sein? Dirnen, kein Zweifel, auch wenn sie alle noch irgendein zweites, sozusagen bürgerliches Leben neben diesem führten, das eben ein Dirnenleben war. Und war nicht alles, was er eben erlebt, wahrscheinlich nur ein infamer Spaß gewesen, den man sich mit ihm erlaubt hatte? Ein Spaß, der für den Fall, dass sich einmal ein Unberufener hier einschleichen sollte, schon vorgesehen, vorbereitet, ja möglicherweise einstudiert war? Und doch, wenn er nun wieder dieser Frau gedachte, die ihn von Anfang an gewarnt hatte, die nun bereit war, für ihn zu bezahlen, in ihrer Stimme, in ihrer Haltung, in dem königlichen Adel ihres unverhüllten Leibes war etwas gewesen, das unmöglich Lüge sein konnte. Oder hatte vielleicht nur sein, Fridolins plötzliches Erscheinen das Wunder bewirkt, sie zu verwandeln? Nach allem, was ihm in dieser Nacht begegnet war, hielt er, und er war sich in diesem Gedanken keiner Geckerei bewusst, auch ein solches Wunder nicht für unmöglich. Vielleicht gibt es Stunden, Nächte, dachte er, in denen solch ein seltsamer, unwiderstehlicher Zauber von Männern ausgeht, denen unter gewöhnlichen Umständen keine sonderliche Macht über das andere Geschlecht innewohnt. Der Wagen fuhr immer hügelaufwärts. Längst hätte er, wenn's mit rechten Dingen zuging, in die Hauptstraße einbiegen müssen. Was hatte man mit ihm vor? Wohin sollte ihn der Wagen bringen? Sollte die Komödie vielleicht noch eine Fortsetzung finden? Und welcher Art sollte diese sein? Aufklärung vielleicht? Heiteres Wiederfinden an anderem Ort? Lohn nach rühmlich bestandener Probe, Aufnahme in die geheime Gesellschaft, ungestörter Besitz der herrlichen Nonne? Die Wagenfenster waren geschlossen. Fridolin versuchte hinauszublicken. Sie waren undurchsichtig. Er wollte die Fenster öffnen. Rechts, links, es war unmöglich. Und ebenso undurchsichtig, ebenso fest verschlossen war die Glaswand zwischen ihm und dem Kutschbock. Er klopfte an die Scheibe, er rief, er schrie. Der Wagen fuhr weiter. Er wollte den Wagenschlag öffnen, rechts, links. Sie gaben keinem Drucke nach. Sein neuerliches Rufen verhallte im Knarren der Räder, im Sausen des Windes. Der Wagen begann zu holpern, fuhr bergab immer rascher. Fridolin, von Unruhe, von Angst erfasst, war eben daran, eines der blinden Fenster zu zerschmettern, als der Wagen plötzlich stillstand. Beide Türen öffneten sich gleichzeitig wie durch einen Mechanismus, als wäre nun Fridolin ironischerweise die Wahl zwischen rechts und links gegeben. Er sprang aus dem Wagen, die Türen klappten zu, und ohne dass der Kutscher sich um Fridolin im geringsten gekümmert hatte, fuhr der Wagen davon, über das freie Feld in die Nacht hinein. Der Himmel war bedeckt, die Wolken jagten, der Wind pfiff, Fridolin stand im Schnee, der ringsum eine blasse Helligkeit verbreitete. Er stand allein mit offenem Pelz über einem Mönchsgewand, den Pilgerhut auf dem Kopf, und es war ihm nicht eben heimlich zumute. In einiger Entfernung lief die breite Straße. Eine Prozession von trüb flackernden Laternen bezeichnete die Richtung nach der Stadt. Fridolin lief geradeaus, den Weg abkürzend über das mäßig sich senkende, beschneite Feld nach abwärts, um so rasch als möglich unter Menschen zu gelangen. Mit durchnäßten Füßen kam er in ein schmales, fast unbeleuchtetes Gässchen, schritt zuerst zwischen hohen Planken hin, die im Sturme ächzten, um die nächste Ecke geriet er in eine etwas breitere Gasse, wo spärliche kleine Häuser und leere Bauplätze miteinander abwechselten. Von einer Turmuhr schlug es 3 Uhr morgens. Jemand kam Fridolin entgegen, eine kurze Jacke, die Hände in den Hosentaschen, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, den Hut tief in die Stirn gedrückt. Fridolin stellte sich wie gegen einen Angriff in Bereitschaft, aber unerwarteterweise machte der Strolch plötzlich kehrt und lief davon. »Was bedeutete das?« fragte sich Fridolin. Dann besann er sich, dass er unheimlich genug aussehen mochte, nahm den Pilgerhut vom Kopf, knöpfte den Mantel zu, unter dem das Mönchshabit bis über die Knöchel schlotterte. Wieder bog er um eine Ecke, er betrat eine vorortliche Hauptstraße. Ein ländlich gekleideter Mensch kam an ihm vorüber und grüßte, wie man einen Priester grüßt. Der Lichtstrahl einer Laterne fiel auf die Straßentafel des Eckhauses. Liebhardstal, also nicht mehr weit von dem Haus, das er vor kaum einer Stunde verlassen hatte. Eine Sekunde lockte es ihn, den Weg zurückzunehmen, in der Nähe des Hauses der weiteren Dinge zu harren. Doch er stand sofort ab, in der Erwägung, dass er sich in schlimme Gefahr begeben hätte und der Lösung des Rätsels doch kaum näher gekommen wäre. Die Vorstellung der Dinge, die sich eben jetzt in der Villa ereignen mochten, erfüllte ihn mit Grimm, Verzweiflung, Beschämung und Angst. Dieser Gemütszustand war so unerträglich, dass Fridolin beinahe bedauerte, von dem Strolch, dem er begegnet war, nicht angefallen worden zu sein, ja beinahe bedauerte, nicht mit einem Messerstich zwischen den Rippen an einer Planke in der verlorenen Gasse zu liegen. So hätte diese unsinnige Nacht mit ihren läppischen, abgebrochenen Abenteuern am Ende doch eine Art von Sinn erhalten. So heimzukehren, wie er nun im Begriff war, erschien ihm geradezu lächerlich. Aber noch war nichts verloren. Morgen war auch ein Tag. Er beschwor sich, nicht zu ruhen, ehe er das schöne Weib wiedergefunden, dessen blendende Nacktheit ihn berauscht hatte. Und nun erst dachte er an Albertine, doch so, als hätte er auch sie erst zu erobern, als könnte sie, als dürfte sie nicht früher wieder die seine werden, ehe er sie mit all den anderen von heute Nacht, mit der nackten Frau, mit Pirette, mit Marianne, mit dem Dirnchen aus der engen Gasse hintergangen. Und sollte er sich nicht auch bemühen, den frechen Studenten ausfindig zu machen, der ihn angerempelt hatte, um ihn auf Säbel, lieber noch auf Pistolen zu fordern? Was lag ihm an eines anderen, was an seinem eigenen Leben? Sollte man es immer nur aus Pflicht, aus Opfermut aufs Spiel setzen, niemals aus Laune, aus Leidenschaft oder einfach, um sich mit dem Schicksal zu messen? Und wieder fiel ihm ein, dass er möglicherweise schon den Keim einer Todeskrankheit im Leibe trug. Wäre es nicht albern, daran zu sterben, dass einem ein diphtheriekrankes Kind ins Gesicht gehustet hatte? Vielleicht war er schon krank. Hatte er nicht Fieber? Lag er in diesem Augenblick nicht daheim zu Bett, und all das, was er erlebt zu haben glaubte, waren nichts als Delirien gewesen?« Fridolin riss die Augen so weit auf als möglich, strich sich über Stirn und Wange, fühlte nach seinem Puls. Kaum beschleunigt. Alles in Ordnung. Er war völlig wach. Er ging die Straße weiter, der Stadt zu. Ein paar Marktwagen kamen hinter ihm, rumpelten vorüber und hin und wieder begegnete er ärmlich angezogenen Leuten, für die der Tag eben anfing. Hinter einem Kaffeehausfenster, an einem Tisch, über dem eine Gasflamme flackerte, saß ein dicker Mensch mit einem Schal um den Hals, den Kopf in die Hände gestützt und schlief. Die Häuser lagen noch im Dunkel, wenige vereinzelte Fenster waren erleuchtet. Fridolin glaubte zu fühlen, wie die Menschen allmählich erwachten. Es war ihm, als sähe er sie in ihren Betten sich recken und rüsten zu ihrem armseligen, sauren Tag. Auch ihm stand einer bevor, aber doch nicht armselig und trüb. Und mit einem seltsamen Herzklopfen ward er sich freudig bewusst, dass er in wenigen Stunden schon im weißen Leinenkittel zwischen den Betten seiner Kranken umhergehen würde. An der nächsten Ecke stand ein Einspänner. Der Kutscher schlief auf dem Bock. Fridolin weckte ihn, nannte ihm seine Adresse und stieg ein. Ende von Teil 6, gelesen von Hokuspokus.